Rauschangriff
und Pflasterfahndung.
Das Radioprojekt der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rauschangriff und Pflasterfahndung, dem Radioprojekt der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop in Dornbirn. Heute haben wir auf unserem Sendungsplan einen Vortrag von Oliviero Pettinati vom Albatros in Bern in der Schweiz über das Thema zwischen Strukturen und Strukturierungen, exzessiver Konsum, ein Jugendphänomen. Hört diesen spannenden Vortrag und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dieser Vortrag wurde im Rahmen von der 13. Fachtagung Überleben in Drogenszenen, die vom 15. bis 17. November 2010 in Nürnberg stattgefunden hat, aufgezeichnet.
Ja, eben wie gesagt, mein Name ist Oliviero Pettinati. Ich arbeite jetzt seit einem guten Jahr in diesem betreuten Wohnen für Drogenkonsumierenden Albatros. Und zuvor war ich 7 Jahre bei der Gassenarbeit, Streetwork, und noch vorher bei der mobilen ambulanten Medizin. Das habe ich im Rahmen meines Zivildienstes gemacht. Das war so ein Gassenmedizinprojekt. Und noch vorher, das waren dann schon fast Jugendsünden, bei der Gassenküche. Das war so ein autonomes Projekt, mit dem wir auf der Gasse in der Drogenszene Essen verteilt haben und gelegentlich auf Widerstand der Polizei gestoßen sind. Und eben einige Jahre später im Albatros. Das Albatros ist eine Wege für Drogenkonsumierende. Wir haben 12 Plätze inklusive eines Notbettes. Finanziert werden diese Plätze über sogenannte Kostengutsprachen. Das heißt, die Bewohner sind im Normalfall an einem Sozialdienst angegliedert oder sie erhalten eine Invalidenrente. Das Albatros versteht sich nicht primär als Notschlafstelle. Das Albatros ist eine Wohnschule eigentlich. Die Idee, die hinter dem Albatros steckt, ist, dass Leute, die von der Gasse kommen, die Möglichkeit haben, in einem Jahr, 18 Monaten zu lernen, wie sie einen Haushalt schmeißen können, damit sie dann trotz ihres Konsums eine Wohnung, auch eine nicht betreute Wohnform, nehmen können und dort wohnen können. Geregelt wird der Ablauf in der Wohngemeinschaft mit Hilfe eines Punktesystems, ein sehr kompliziertes System. Ich komme dann später noch einmal darauf zurück. Zweimal im Tag wird zusammen gegessen, außer am Mittwoch, da kocht jemand vom Team, kochen immer Bewohner. Um eine bestimmte Zeit, um 12:30 in der Nacht, müssen die Leute im Haus sein und einmal im Monat müssen sie das Zimmer putzen, die Bettwäsche wechseln, etc. Weiter wird auch sehr streng darauf geachtet, dass sie ihr Konsummaterial schon in der Konsumbox haben, aber sie dürfen im Albatros in der Konsumecke konsumieren. Einmal in der Woche, am Freitag, findet der Gruppennachmittag statt. Da müssen alle Bewohner teilnehmen. Während 2 Stunden machen wir Gruppenaktivitäten. Das kann sein, dass wir Billard spielen gehen oder kegeln oder bei schönem Wetter spazieren oder baden gehen. So. Es geht in erster Linie darum, eine gewisse Normalität zu üben und zu trainieren. Drogen und Gasse werden in keiner Form tabuisiert. Wir versuchen vom Team her einfach andere Aspekte in diese Alltage zu bringen. Und Albatros versteht sich in dem Sinn eigentlich als eine erste Stufe oberhalb der Gasse, aber wir schauen, dass das möglichst niederschwellig gehalten wird. Es herrscht im Albatros weder Arbeitszwang noch Zwang zur Substitution. Dennoch gibt es selten Bewohner, die es schaffen, auch diese minimalen Strukturen, eben Gruppennachmittage, Kochen, Einkaufen, einzuhalten, ohne substituiert zu sein. Also Substitution ist nicht eine Aufnahmebedingung, sondern eher etwas, das notwendig wird, um im Albatros bleiben zu können. Es hat auch immer wieder Bewohner, die ohne Substitution im Albatros gewesen sind und dann von dort aus eine Wohnung gefunden haben. In den ersten 14 Tagen befinden sich die Bewohner in der sogenannten fiktiven Phase. Das heißt, das ganze Punktesystem läuft, es wird gezählt, aber keinen Einfluss auf ihren Aufenthalt im Albatros. Darauf folgt nochmal eine Probephase. Diese müssen sie mit einem Minimum von 5 Punkten bestehen. Und wenn Sie das auch geschafft haben, dann werden Sie definitiv im Albatros aufgenommen. Die Probephase kann nun neuerdings bis zu 3-mal wiederholt werden, wenn das nicht klappt beim ersten Anlauf. Da die meisten Bewohner nicht substituiert sind beim Eintritt ins Albatros, nutzen sie diese, nennen das mal Schonzeit von fiktiver und Probephase, um eben in ein Substitutionsprogramm aufgenommen zu werden. Die meisten Bewohner haben Methadon, einige sind in der kontrollierten Heroinabgabe angegliedert und ganz wenige haben Subutex, das sind so die Substitutionsformen. Das Altersspektrum der Bewohner liegt so grosso modo zwischen 20 und 50 Jahren. Das ist ein relativ breites Spektrum für eine Wohngemeinschaft. Und außer in den Jahren 2003 und 2004 war der Männeranteil immer viel höher als der Frauenanteil. Nachts ist das Albatros nicht betreut. Die Bewohner sind alleine. Für den Notfall haben sie eine Pikettnummer, die wird von einem Teamer bedient. Uns ist auch sehr wohl bewusst, dass während der Nacht sich die Leute kaum an die Regeln halten, so wie wir das uns vorstellen, aber das ist uns bewusst und wir denken, dass es nötig ist, dass es diesen Freiraum auch gibt, denn wo sonst sollen diese Leute dann lernen und üben können, mit diesen Freiräumen umzugehen. Und es ist auch in einer Wohngemeinschaft wie dem Albatros so, dass es eine soziale Kontrolle gibt und sich die Gruppe auch ein Stück weit selbstständig reguliert. Also es braucht nicht andauernd jemand von uns, vom Team dort anwesend zu sein. Das Team besteht aus 8 Personen und nur ein kleiner Teil hat eine Ausbildung als Sozialarbeiter, verschiedene auch Quereinsteigerinnen. Es gibt, wie gesagt, eine Konsumecke. Sie erhalten die nötigen Konsumutensilien von uns, also Spritzen und Tupfer und was da alles dazugehört. Einfach Alkohol ist im Haus streng verboten, das eher um Gewalt zu verhindern. Auch das Kiffen ist kein Problem, das müssen Sie auch nicht in der Konsumecke, das dürfen Sie überall. Wir arbeiten mit dem Bezugspersonensystem, das heißt, jeder Bewohner hat einen Teamer oder eine Teamerin als Bezugsperson. Und diese Bezugsperson unterstützt die Bewohner sowohl, was den Alltag im Albatros anbelangt, aber auch bei Konflikten mit Behörden. Und die Bezugsperson führt dann auch regelmäßig Gespräche und ist zuständig für das Dossier. Und eben wir arbeiten mit diesem äußerst komplexen Punktesystem, ohne dies nun hier ausführen zu wollen. Es geht grundsätzlich darum, dass die Bewohner mit einem Punkteguthaben von 10 Punkten starten. Und wenn sie dann ihre Ämtlein nicht machen oder sich verspäten, dann werden Punkte abgezogen. Und wenn sie auf einen Punktestand von 3 Punkte fallen, können sie mit sogenannten Aktionen, die der Allgemeinheit dienen, die Punkte wieder, das Punkteguthaben wieder erhöhen. Wenn jemand auf 0 Punkte fällt, hat das ein einwöchiges Hausverbot zur Folge, beim zweiten Mal auch und beim dritten Mal diskutiert dann das Team, ob die Person überhaupt geeignet ist, um im Albatros zu bleiben. Früher war das zweite Hausverbot ein zweiwöchiges, das konnte jetzt endlich gestrichen werden, weil es viel zu lang ist und es auch super kontraproduktiv ist, wenn man jemanden dann einfach 2 Wochen lang wieder auf die Straße stellt. Das bringt überhaupt nichts eigentlich. Entstanden ist das Albatros 1994, das heißt auf der Welle der drogenpolitischen Ereignisse rund um die offenen Drogenszenen in Zürich, in Basel. In Anbetracht der vielen sichtbaren Drogenkonsumierenden hat sich auch die Politik dazu motivieren lassen, nicht repressive Maßnahmen zu unterstützen, und das große Schlagwort war dann die Harm Reduction, also die Schadensminderung. Es sah einen Moment lang so aus, als würde wirklich etwas in Bewegung kommen. Das Stigma vom Drogenkonsumenten als Verbrecher und so, das ist in diesen Jahren dann endlich auch dekonstruiert worden. Das wirkt nicht mehr. Ob es dann besser rausgekommen ist, wird sich zeigen. Die Euphorie der damaligen Aufbruchstimmung ist jedenfalls verflogen und anstatt zu einer Abschaffung des Betäubungsmittelgesetzes ist es zu einer Medizinalisierung der Süchtigen gekommen. Drogensüchtige wurden vermehrt als ahnungslose Opfer von skrupellosen Dealern dargestellt. Und ob das nun ein besseres Stigma ist, sei dahingestellt. Und soweit mal zu den Rahmenbedingungen im Albatros. Vor einem guten Jahr ist dem Team aufgefallen, dass es Bewohnerinnen gibt, die ganz große Mühe haben, in diesen minimalen Strukturen zu funktionieren, die damit total überfordert sind und immer innerhalb weniger Tage in Punkteguthaben auf Null hatten und dann eben wieder ins Haus verboten mussten. Und es wurde jedes Mal wieder schwieriger, das neu einzufädeln. Und eben gerade in der Anfangsphase ist es äußerst kontraproduktiv, jemanden wieder rauszuschicken, weil das ja genau der Integrationsprozess in die Wege beginnt in diesen ersten Wochen und eben auch das Aufgleisen einer Substitution, wenn das jemand so möchte. Daher wurden vermehrt so Einzelfallen und Ausnahmeregeln ausprobiert, um den Betroffenen diese Schonfrist zu verlängern und in der Hoffnung, sie würden es dann dennoch packen. Diese Speziallösungen verliefen oft ohne großen Erfolg. Sie führten in erster Linie zu einer chaotischen Unübersichtlichkeit in der Wohngemeinschaft, weil jedes Mal nachschauen musste, ja, unter welchem Reglement funktioniert jetzt diese Person, was darf der, was muss dieser. Das war, auch wenn es nur 12 Leute sind, das kriegt man im Kopf nicht. So bei einer ersten Analyse sind die zum Schluss gekommen, dass vor allem junge Frauen, die für ihren Konsum anschaffen müssen, mit diesen Albatros-Regeln überfordert sind. Das war uns bei ihnen aufgefallen. Dann aber bei einer genaueren Betrachtung fiel uns auch auf, dass diese Frauen auch Mühe hatten, in ein Substitutionsprogramm zu kommen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, jedenfalls jetzt in Bern, wenn jemand in der Methadonabgabe ist und dann dort fehlt, wird die Dosis wieder reduziert, dann muss die wieder aufgebaut werden und gerade eben in dieser Anfangsphase bringt das überhaupt nichts. Also das war dann auch extrem frustrierend für diese Frauen, da geht sie schon hin, in dieser Methadonabgabe, dann wird die Dosis wieder reduziert, sie müssen nochmal von vorne anfangen. Und da war es naheliegend, dass sie sich die Drogen weiterhin auf dem Schwarzmarkt organisieren. Es war einfacher. Eben diese individuellen Handhabungen und Reduktion der Pflichten führten zu Missstimmungen sowohl unter den Bewohnern als auch zwischen Bewohnern und Team und auch innerhalb des Teams, weil die Tendenz der Bezugsperson dann die war, ihre Bezugsperson in Schutz zu nehmen. Die haben dann dafür, es kann ja nicht sein, dass wir immer diese Person nachrennen müssen. Das war eine sehr unangenehme Stimmung. Und eben, es war einen Moment lang drohte eigentlich das ganze Konzept Albatros aus den Fugen zu geraten. Wir stellten aber auch sehr bald fest, dass nicht nur junge Frauen, sondern auch junge Männer Mühe haben mit den Strukturen, obwohl diese auch bezüglich ihrer Beschaffungsstrategien alles andere als auf den Kopf gefallen sind. Also haben wir gesehen, es geht nicht um junge Frauen und hatten dort die Meinung, es geht um junge Bewohner, die Mühe haben mit diesen Strukturen. So in einer nächsten Analyse, das führte dann eher so in kulturhistorische Überlegungen, also war das nun diese Tamagotchi-Generation, die eben Drogen nicht mehr mit diesen kulturellen Bezügen der Alt-Junkies konsumiert etc., aber da haben wir sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich eher ein Spiegel war, also dass wir wahrscheinlich einfach älter geworden sind und nicht, dass sich da groß etwas verändert hat. Aber ich komme auf diese Projektion dann noch einmal zurück. Aus der Teamsitzung heraus wurde dann eine Arbeitsgruppe gegründet, die Modelle erarbeiten sollte, um eine Probephase für junge Erwachsene zu konzipieren. Da fiel uns auch auf, dass das ganze Punktesystem im Albatros eigentlich extrem defizitorientiert ist. Also wenn etwas nicht gelingt, gibt es einen Punkteabzug, aber Motivation oder Anreiz oder so hat es eigentlich wenig bis gar nichts. Sicher ein Fehler. Irgendwann wirken diese Sanktionen auch nicht mehr, wenn man andauernd und überall sanktioniert und diszipliniert und korrigiert und bevormundet wird, das gibt dann so eine Art Resistenz. Wir haben dann für uns mal eine Differenzierung innerhalb des Punktesystems unternommen und sind zum Schluss gekommen, es gibt Regeln, die ohne Wenn und Aber gelten müssen. So zum Beispiel Gewalt unter Bewohnern oder Gewalt gegen Tiere, da gibt es nichts zu diskutieren, aber das sind auch nicht Regeln, die schwer gefallen sind, einzuhalten. Es gibt dann eine zweite Kategorie von Regeln, die vor allem mit der Gesundheit und der Sicherheit der Bewohner zu tun haben, zum Beispiel eben, dass der Konsum im Zimmer verboten ist, das ist nicht eine Schikane, es hat damit zu tun, dass wenn es zu einer Überdosierung kommen sollte, dass jemand vom Team reagieren kann. Aber auch mit diesen Regeln, das ist auch nicht sehr, denke ich, das Schwierigste gewesen. Es war die dritte Kategorie, also die Regeln, die sich auf die Wohnschulung an sich beziehen, zum Beispiel da eben das Einhalten des Waschplans, das Putzen des Zimmers und so weiter. Dort gab es immer wieder Probleme. Aber Spielraum haben wir eigentlich nur hinsichtlich dieser Regeln der dritten Kategorie. Also wir sagen können, gut, dann musst du halt nicht putzen oder ja, ich helfe dir beim Kochen oder ich drücke jetzt ein Auge zu, wenn du eben das Bettzeug nicht gewechselt hast. Diese Regeln der dritten Kategorie sind zwar nicht überlebenswichtig, aber sie bilden den Kern des Projekts Albatros, eben diese Wohnschulung. Es ist ja nicht eine Notschlafstelle. Ich denke, den meisten Bewohnern wäre es wohl noch so recht, wenn zumindest Teile dieser Regeln wegfallen würden, aber für das Albatros, als Albatros ist das Grundgerüst. Uns ist bei den Besprechungen in der Arbeitsgruppe Probephase auch aufgefallen, dass die Definition junge Erwachsene im Grunde nicht greift und dass wir einige Langzeitbewohner haben, die ein mehr oder individuelles Programm haben. Das sind uns einfach nicht mehr aufgefallen, weil das seit Jahren so ist. Aber wenn wir die auch berücksichtigen, kann man nicht von einer Kategorie junge Erwachsene, die wegen dem Konsum Mühe haben, mit den Strukturen sprechen. Die jungen Erwachsenen sind einfach aufgefallen. Also diese Langzeitbewohner sind Bewohner, von denen wir davon ausgehen, dass sie länger als diese ungefähr 18 Monate brauchen, um, wenn überhaupt, eines Tages in einem nicht betreuten Ort wohnen zu können. Aber diese Bewohner können mit einer gewissen Unterstützung vom Team, können die in den Strukturen laufen. Es handelt sich dabei um Menschen, die entweder körperlich sehr angeschlagen sind oder auch gravierende psychische Probleme haben.
Whatever it was, we're over it. Lapster. Lapster.
Ihr hört?
Where's the other plane?
I
don't know yet, but you're too high and right, of course. Make an immediate left turn, heading 055. I want you back on course.
Rauschangriff
und Pflasterfahndung.
Das Radioprojekt der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop.
Nun folgt der zweite Teil unserer Sendung, vorgetragen von Oliviero Bettinatti, der im Rahmen der 13. Fachtagung Überleben in Drogenszenen einen Vortrag gehalten hat. Oliviero Bettinatti arbeitet im Albatros in der Schweiz. Das ist eine Einrichtung für betreutes Wohnen für Drogenkonsumierende.
Im Vergleich mit den anderen Bewohnern könnte die Gruppe, die Mühe hat, mit den Albatros-Strukturen klarzukommen, wie folgt definiert werden. Es sind diejenigen Bewohner, die zu sehr mit ihrer eigenen Welt beschäftigt sind, um in dieser Wohngemeinschaft, um sich dort integrieren zu können und gleichzeitig aber auch zu wenig angeschlagen sind, als dass es auf der Hand liegen würde, dass sie Erleichterungen brauchen. Die fallen irgendwo zwischendrin. Ob diese Bewohner nun Mühe haben mit den Strukturen, weil sie viel zu viel konsumieren oder umgekehrt, ob sie sehr viel konsumieren, weil sie allgemein Mühe haben, sich im Leben zu orientieren, das lasse ich offen, das kann so nicht gesagt werden. Es ist natürlich verständlich, dass diese Gruppe Bewohner so eine gewisse Irritation in den Teamern und Teamerinnen auslösen kann, weil es braucht wie sehr viel Selbstdisziplin und auch Selbstreflexion, um eine sinnvolle Balance zwischen Akzeptanz und Motivation zu finden. Also eben, es ist nicht eine Notschlafstelle, es ist eine Wohnschulung, also gehört es auch dazu, dass ich einen Bewohner eben unterstütze, ihn motiviere, seine Sachen zu machen, um dann eben auch Erfolgserlebnisse zu generieren. eben vom Standpunkt der Motivation aus und vom Standpunkt der Akzeptanz aus will und kann ich eine Person nicht verändern, muss sie so nehmen, wie sie ist. Ich kann diese Irritation kurz an einem Alltagsbeispiel illustrieren. Zum Kochen gehört auch das Einkaufen. Also jetzt ein Bewohner, der selbstständig einkaufen geht, der braucht mich dazu nicht. Da kann ich mich auf den administrativen Teil meiner Arbeit beschränken. Ich gebe ihm den Einkaufsgutschein, er bringt mir die Quittung, ich signiere und fertig. Das ist für mich sehr angenehm. Aber auch im Fall von Bewohnern, die nicht selbstständig einkaufen können, sei das weil wegen der Kleptomanie oder sei das, weil sie ein Hausverbot im Einkaufszentrum haben, was das auch immer für Gründe sind, auch das ist nicht problematisch. Da muss ich mich organisieren, dass ich den Einkauf mache, die Sachen ins Albatros bringe und dann kann die Person kochen. Das ist auch kein Problem. Die Irritation entsteht eher dort, wo ich eine Person gegenüber habe, von der ich das Gefühl habe, ach, die sollte das auf die Reihe kriegen, sollte doch kein Problem sein. Und faktisch schafft sie es nicht. Dort wird es schwieriger und das Risiko ist dann auch sehr groß, dass man sich dann irgendwelche Gründe erfindet, um die eigene Projektion zu korrigieren. Und sagen, ja, eigentlich habe ich recht, er könnte das schon, aber eben das ist. Und da kommen diese allgemeinen Erklärungen, eben das ist wegen den Drogen oder ja, so ist halt die heutige Jugend, die Biografie, der Migrationshintergrund, das Geschlecht, der Zeitgeist, was auch immer. Aber eigentlich ist es ein Problem vom Bild, das ich von einer Person habe und der Realität, in der sich diese Person bewegt. Wir haben das noch offen gelassen. Wir haben dann versucht, mit dieser AG-Probephase Modelle zu entwerfen, wie Leute getragen werden können, die Mühe haben. Es folgen nun mal zwei Überlegungen. Erstens, es ist offensichtlich, dass eine möglichst individuelle Begleitung ein viel höheres Resultat erreicht als komplizierte und unübersichtliche Änderungen an der Struktur. Je mehr Spielraum ich innerhalb der Struktur habe, desto präziser kann ich bei den vorhandenen Ressourcen andocken und einen Rhythmus finden, der so eine kontinuierliche Entwicklung ermöglicht. Die Gründe, weshalb wir im Albatros auf eine radikale Individualisierung der Regeln verzichten mussten, ist nicht sozialpädagogischer Natur, sondern liegt an den knappen ökonomischen und personellen Ressourcen, mit denen das Team zurechtkommen muss. Also hätten wir auch nur einen Bruchteil vom Geld, das in die Prohibition gebuttert wird, dann könnten wir das problemlos individualisieren. Eben diese mangelnde Individualisierung ist nicht ein professioneller Entschluss, die Ursachen sind politischer Natur, also Kürzungen und Umverteilungen innerhalb des ehemaligen Sozialstaates treffen bei denen am härtesten, wo am wenigsten Hoffnung auf Nutzbarmachung ist. Sie werden so wie auf dem Abstellgleis, da wird auch nicht noch Geld hineingegeben. Das Bild des drogenkonsumierenden Kriminellen wurde in den 90er Jahren zwar eben dekonstruiert, aber durch meiner Meinung wirklich durch ein negativeres ersetzt und jetzt ist der Drogenkonsument als Kranke, das ist eigentlich das vorherrschende Bild. Und mit der Medizinalisierung der Drogenkonsumierung begann auch eine Verlagerung vom Soziokulturellen zum Medikamentösen. Ganz nicht nur im Albatros, sondern im Trend, der sich überall feststellen lässt. Wir sind im Albatros von einem Strukturdefizit ausgegangen und haben versucht, diese Menschen mit angeblichem Strukturdefizit in eine Gruppe zu fassen, was uns eben, wie gesagt, nicht gelungen ist. Es sind nicht die Jungen, es sind nicht die Frauen, es sind eigentlich alle, außer die mit den Strukturen klarkommen. Im Rahmen der internen Diskussion haben wir oft von Menschen gesprochen, die einzig durch ihre Sucht strukturiert sind und die daher zusätzlich andere Strukturen brauchen. Das vorläufige Resultat dieser Diskussionen ist das sogenannte Strukturtraining, in dem die Bewohner in einer verlangsamten und eben individualisierten Form den Umgang mit den Albatros-Strukturen erlernen, trainieren und verinnerlichen sollen. Und auch hier wieder aus Ressourcengründen und nicht aus soziokulturellen Überlegungen haben wir beschlossen, dass das jeweils nur zwei Bewohner in diesem Spezialprogramm laufen können, weil es sonst wieder zu unübersichtlich wird. Aber eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn man das mit allen so machen könnte. Diese Lösung ist pragmatisch, aber eben wie gesagt unbefriedigend. Und auch, woher die Behauptung, es fehle überhaupt an Strukturen, woher die Einschätzung, vor allem jüngere Konsumentinnen hätten keine Übung im Umgang mit Strukturen und bedürften daher eines Strukturtrainings. Was in der Schweiz vor etwa 20 Jahren als progressive Maßnahme begonnen hatte, hat sich im Verlauf der Zeit in ein immer eben paternalistischeres und medizinalisierteres Menschenbild verdreht. Die ersten Konsumräume, die Heroinabgabe, wurden mit dem Schlagwort der Schadensminderung durchgesetzt. Und unzählige Antiprohibitionistinnen und Antiprohibitionisten haben dann im Namen der Vernunft und der Machbarkeit ihre politischen Grundüberlegungen über Bord geworfen und sich eben dieser Logik des kleineren Übels angepasst. Die Überlegung, wonach die Heroinabgabe so etwas wie ein erster Riss in der Mauer der Prohibition sein könnte, hat sich als fatale Fehlüberlegung herausgestellt. In der Schweiz ist seit der Einführung der kontrollierten Drogenabgabe überhaupt rein gar nichts mehr Progressives punkto Drogenpolitik gelaufen. Im Gegenteil, es war eine Illusion. Und im Fokus dieses Schadensminderungsdiskurses wurde die Problematik eben ihres soziokulturellen Kontextes beraubt und medizinalisiert. Es war nicht dieser Schadensminderungsdiskurs, der die Süchtigen irgendwie als Kranke dargestellt hätte, das war nie der Fall. Aber die Verknüpfung, es geht darum, Krankheiten zu vermindern, das Risiko von Krankheiten tief zu halten, nämlich die Harm Reduction hat eben doch als zentrales Thema die Krankheit und durch das eigentlich das Bild vom Drogenkranken reaktiviert und zementiert. Und zusätzlich zu dieser Reduktion auf die Krankheit beharrten die Verfechter der kontrollierten Abgabe eben auf die Vernünftigkeit ihres Projekts. Der Stoff soll abgegeben werden und nicht einfach zugänglich gemacht und weiter ist eben diese Abgabe kontrolliert. Der Aspekt der Kontrolle wurde derart hervorgehoben, dass er den ursprünglichen Gedanken der Schadensminderung mittlerweile zu überschatten droht. Innerhalb der letzten 10, 15 Jahren wurden in den verschiedenen Schadensminderungsprojekten eine Unzahl von Disziplinierungsmaßnahmen und Schikanen eingeführt, vor allem um gegen außen hin beweisen zu können, wie ernst es einem mit der Kontrolle ist. Es sind eigentlich sehr wenige wirklich eben sozialarbeiterische Überlegungen dahinter. Zusätzlich zu diesem Trend hat auch in der sozialen Arbeit eine oft blinde oder zumindest kurzsichtige Anpassung an neoliberale Werte und Menschenbilder stattgefunden. Also ein Mensch ist das wert, was er produzieren kann. Und wer nicht produziert, ist wenig wert. Also sollte er auch weniger halten. Das hat sich längst nicht nur im Drogenbereich durchgesetzt. Das Bedürfnis nach statistischer Messbarkeit der Arbeit hat aus klassischen Sozialarbeitern, so Sozialverwalter mit medizinischem Hintergrund gemacht. Der Bürger, der seinen Anspruch auf Sozialhilfe geltend macht, wurde zum Klienten erklärt. In diesem Verhältnis sieht sich nun auch der neue Sozialarbeiter irgendwie als Verkäufer, der einen Deal eingeht mit einem Klienten und einen Deal, der dann irgendwie auch rentabel sein müsste. Im Verständnis vieler Politiker von links nach rechts, aber auch vieler Sozialarbeiter ist die Schadensminderung so etwas wie die erste Frontlinie im Krieg gegen die Drogenkrankheit, also eine Sicht, die so an amerikanische Bootcamps erinnert. Die Klienten dieser Projekte sollen registriert werden, diszipliniert und in die Gesellschaft integriert, und wenn sie nicht kooperieren, nicht gehorchen und nicht dankbar sind, folgen Sanktionen, und wenn das nicht greift, eben Ausgrenzung, Ausschluss, Rausschmiss. Also das Problem liegt eigentlich nicht in einem Strukturmangel, sondern in einem Strukturierungsoverkill. Es fällt in diesem Zusammenhang ja auch auf, dass der Ruf nach strengeren Strukturierungen einhergeht mit einer zunehmenden Kürzung und Abnahme der realen Strukturen, der materiellen Strukturen, wie zum Beispiel Notschlafstellen, Krankenzimmer, alternative Entzugsmöglichkeiten, Gassentreffpunkte, Prozentstellen für Streetworker, Beratungsstellen, das wird alles weggekürzt und gleichzeitig wird immer lauter geschrieben, das müsste jetzt strukturiert werden, das ist ein Widerspruch. Also es ging es eigentlich darum, die fehlenden Strukturen durch Strukturierung der Drogenkonsumenten zu ersetzen. Vor lauter Regeln und Disziplinierungen, die dazu beitragen sollen, die Innenwelt des Drogenkonsumenten zu strukturieren, wird es immer schwieriger zu erkennen, welches nun wichtige und sinnvolle Strukturen sind und welches nicht. Also zum Beispiel das Gewaltverbot im Albatros und das Verbot, Waffen auf sich zu tragen, ist bestimmt eine sehr sinnvolle Regel. Ob jetzt die Bettwäsche einmal im Monat oder ob man das nicht auch alle 5 Wochen machen könnte, das ist auf einem ganz anderen Level. In einem Dschungel von oft auch unnachvollziehbaren und willkürlichen Strukturen fällt es einem Menschen, der ohnehin schon in einem schlechten psychischen und physischen Zustand ist, wirklich schwer zu unterscheiden, welche Struktur soll ich jetzt ernst nehmen, welche Regel zählt, was ist sinnvoll und was nicht. Und eben diese permanente Sanktionierung, Strukturierung und Disziplinierung führt zu einer Resistenz gegenüber diesen Strukturierungsversuchen, was dann eben das Arbeiten mit, ich nenne mal, sinnvollen Strukturen schwierig macht, weil irgendwie eine Wand da ist. Dass zum Beispiel die Abgabe von Heroin in einem übersichtlichen und hygienisch vertretbaren Rahmen stattfinden muss und dass bei jemandem, der bereits größere Mengen Alkoholintus hat, vor sich geboten ist, das wird kaum jemand in Frage stellen. Warum aber Bezüger keine Hunde dabei haben dürfen, auch dann nicht, wenn sie die irgendwo draußen außerhalb des Abgabezentrums anbinden, oder warum es den Bezügen allgemein verboten ist, sich rund um die Abgabestelle aufzuhalten, das hat überhaupt nichts mit medizinischen und auch gar nichts mit soziokulturellen Überlegungen zu tun. Also es sind die Maßnahmen sollen möglichen Reklamationen von Anwohnerinnen entgegenwirken, aber das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Auch bei der Methadonabgabe verhält es sich nicht viel anders. Auch dort keine Hunde, nicht herumlungen. Seit einigen Jahren wird nun im Namen einer fraglichen Professionalisierung auch verlangt, dass die Bezüge das Personal siezen. Und selbstverständlich sind alle Räume rauchfrei. Und wenn jemand eben bei der Abgabe fehlt, werden die Dosierungen reduziert. Auch das sind Überlegungen, die zumindest aus meiner Sicht relativ wenig mit dem Thema zu tun haben. Das betrifft aber nicht nur Orte, wo gefährliche Substanzen abgegeben werden, sondern auch in den Kontakt- und Anlaufstellen, also ehemals fixe Stuben, kommen die Konsumenten nicht einfach rein. Es gibt auch dort eine ganze Reihe von Regeln und Bedingungen, also das Alter, sie müssen Ausweispapiere dabei haben, sie müssen sich registrieren lassen, neuerdings werden sie so Pflichtgespräche führen müssen und selbstverständlich sind auch die Konsum- und Anlaufstellen rauchfrei. Das abstruseste Beispiel in dieser Hinsicht aus Bern ist, dass es eine Zugangssperre gibt für Drogenkonsumierende aus Thun. Thun ist eine Nachbarstadt von Bern. Die Gemeinde Thun hat sich geweigert, eine eigene Anlaufstelle zu eröffnen und angeblich kommen 4 Konsumenten von Thun nach Bern, es gibt eine 20-minütige Zugfahrt, und nun wird ihnen der Zugang versperrt. Aber diese Maßnahme ist politisch, hat auch absolut keinen Sinn, warum jemand, der von Thun ist, nicht in einer Konsum- und Anlaufstelle konsumieren sollte und jemand, der von Bern ist, ja. Aber das Ganze wird eben so in drogenpolitischen Floskeln dann verkauft. Aber es sind auch so Strukturierungsversuche, jetzt diesmal, wo so 2 Provinzstädte miteinander streiten. Und auch eigentlich mit diesem permanenten Spardruck, den prekären Situationen der Arbeitnehmer in diesen sozialen Projekten, aber auch der Projekte selbst, hat eigentlich ein weiteres sozialarbeiterisches Konzept auf den Kopf gestellt, nämlich die Idee, wonach sich Sozialarbeitende mit ihrer Arbeit in erster Linie überflüssig machen sollen. Das läuft der Realität aber total entgegen. Es ist im Interesse eigentlich jeder Institution, möglichst viele Leute bei sich zu behalten, das belegen, also eigentlich eine Abhängigkeit in einem gewissen Sinn zu generieren. Also das Albatros zum Beispiel hat nach Leistungsvertrag müssen wir eine Belegung von 90% haben, das Jahr gerechnet. Das bringt kein Hotel her. Das ist absurd. Aber das führt dann natürlich auch dazu, dass wir Leute aufnehmen, von denen wir eigentlich denken, das ist nicht der ideale Ort. Diese Person wäre woanders besser aufgehoben. Aber man muss ja diese Belebungszahlen nachweisen können. Und das führt dann in eine Institution wie dem Albatros, wo es um eine Wohnschulung geht, führt es dazu, dass verschiedene Leute dort sind, die eigentlich gar keine Wohnschulung wollen. Die brauchen ein Dach über dem Kopf. In Stadt Bern gibt es keine Notschlafstellen, es gibt keinen günstigen Wohnraum. Dies wiederum bringt dann eben ein Konzept wie das Konzept vom Albatros durcheinander, weil es Menschen hat, die das nicht wollen, vielleicht richtigerweise. Die sind dort und stören sich an den Strukturen und stören wiederum die Strukturen. Also wer zum Beispiel die Wahl hat zwischen einer Zwangspsychiatrisierung auf einer geschlossenen Abteilung oder einem Aufenthalt im Albatros und dort dann ambulant psychiatrisiert zu sein, der wird im Normalfall das Albatros wählen, auch wenn er nicht den Tag-Nacht-Rhythmus umstellen will und eben auch nicht lernen will, wie man die Bettwäsche regelmäßig macht. Gerade die etwas so verhaltensoriginelleren Personen können von den überlasteten Sozialdiensten immer schlechter getragen werden, was dazu führt, dass diese sehr bald der Psychiatrie übergeben werden. Es ist ein Kinderspiel bei einem Drogenkonsumenten, so etwas wie eine Selbstgefährdung zu konstruieren und den dann psychiatrisch wegsperren zu lassen. Doch auch die Psychiatrien sind knapp an Ressourcen und versuchen dann ihrerseits, diese Menschen wieder irgendwo anders hin abzuschieben. Auch dort ohne einem sozialpädagogischen und soziokulturellen Konzept. Es geht um Belegungszahlen, um Ressourcen, um Arbeitsprozente. Eben unsinnig. Denn in diesem Punkt haben wir Praktiker eine große Gemeinsamkeit mit unseren sogenannten Klienten. Auch wir brauchen eigentlich keine neuen, komplizierteren, unsinnigeren Strukturen. Auch wir leiden eher so an einem Strukturierungs-Overkill als an einem Strukturmangel. Und auch wir haben eine gewisse Immunität gegenüber so unangebrachten Disziplinierungsversuchen entwickelt. Ich denke, alle von euch, die irgendwie in so einem Projekt arbeiten, kennen das und wissen, wie man gewisse unkluge Regelungen auch umgehen kann. Im Unterschied jedoch zu unserem Klientel haben wir bessere Möglichkeiten, um gegen die Strukturen, die unsere Arbeit behindern, anzukämpfen. Trotz allem weniger erpressbar. Dies wiederum bedingt, dass wir unsere Arbeit wieder vermehrt auch in einem gesamtgesellschaftlichen, in einem politischen Kontext zu betrachten lernen, dass wir uns bewusst werden, welche gesamtgesellschaftliche und politische Funktion wir bei unserer Arbeit haben, wem wir nützen und wem wir schaden. In den letzten Jahren so oft kritisierten und belächelten Parteilichkeit und Akzeptanz sind nicht etwa aus dem sozialarbeiterischen Alltag verschwunden, sie haben einzig die Seite gewechselt. Wir begegnen den politischen Machthabern mit Akzeptanz und Parteilichkeit und versuchen dann unser Klientel der Gesellschaft anzupassen, anstatt umgekehrt eine Gesellschaft anzustreben, in der alle in Würde und selbstbestimmt leben könnten. Nun, ob denn nun ein exzessiver Konsum ein Jugendphänomen sei oder nicht, kann von meiner Warte jetzt aus dem Albatros so nicht bejaht werden. Der Prozess, der im Albatros zu diesem Strukturtraining geführt hat, ist zwar von dieser Prämisse ausgegangen, eben es gibt Jugendliche, die sehr viel konsumieren und daher nicht mehr mit den Strukturen umgehen können, aber wir haben zumindest diese Behauptung sehr bald verwerfen müssen und eben sind dann eigentlich zum Schluss gekommen, dass es um sozialpolitische und auch um ökonomische Faktoren geht. So viel mal aus dem Albatros.
So, das war's nun wieder mal mit unserer Sendung Rauschangriff und Pflasterfahndung, dem Radioprojekt der Kontakt- und Anlaufstelle Exxonhop in Dornbirn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich sind alle Sendungen von Rauschangriff und Pflasterfahndung auf dem Sendungsarchiv von www.radioproton.at downzuladen. Also nochmal www.radioproton.at, dort ins Sendungsarchiv unter Rauschangriff und Pflasterfahndung. Dort findet ihr alle Sendungen. Nun bleibt mir nichts mehr anderes übrig, außer eine gute Nacht zu wünschen oder einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal, und zwar nächsten Montag von 20 bis 21 Uhr auf Proton, das freie Radio.
Rauschangriff
und Pflasterfahndung.
Das Radioprojekt der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop.
Ihr hört Proton, das freie Radio.